Laura, ach, so schön. Ich merke gerade, ich möchte mit einem Ausatmen starten. Ach, so schön. Laura Deichel, so schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen über gewisse Plätze, über die Thematik Kraftplätze, Erdenportale und alles, was ich da drumherum noch zeigen möchte heute. Ich habe gerade, muss ich jetzt direkt nochmal aufmachen, auf deiner Website nochmal geguckt, was da inzwischen alles steht, wer du bist, weil wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Und was mich immer, also was mich jetzt gerufen hat, dich einzuladen, ist, dass du Geomantin bist. Ja, und ich sehe hier, dass du auch systemischer Coach bist, genau wie Heribert, mein Mann. Ich sehe hier natürlich die Kräuterkundige, ich sehe die Bewusstseinsforscherin hier mit der Bewusstseinslehrerin, also es passt so gut, ja. Das ist so mein Aufhänger gewesen, einfach hauptsächlich die Geomantin, einfach mit diesen Plätzen, ja. Magst du dich einfach selber noch kurz vorstellen, wer bist du oder als was verstehst du dich in dieser Welt, in dieser vielfach zerfallenden Welt, glaube ich gerade. Wir haben es gerade schon gehabt im Vorgespräch, es ist gerade viel und dicht, ja. Ja, wer bist du da drin?
Ja, vielleicht erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Es ist, ja, ich freue mich so sehr, dass ich hier sein kann heute mit dir und dass wir dieses Gespräch führen. Wie ich gerade im Vorgespräch schon gesagt habe, es fühlt sich für mich so stimmig an, das jetzt zu machen. Und ja, wer bin ich? Was tue ich? Ich habe mir gerade, du hast gerade von meiner Website gesprochen. Ich habe ja da ganz oben auf der Startseite stehen, Bewusstseinsalchemie der neuen Zeit. Und das steht da schon eine ganze Weile und es bringt aber auch immer noch so sehr zum Ausdruck, was die Essenz, glaube ich, ist von dem, was ich tue und wie ich in der Welt bin. Bewusstseinsalchemie als dieses alchemistische Denken, dieses mystische Denken, wo ich eigentlich mich als Mensch verstehe, als ein Frequenzverstoffwechsler sozusagen, wie ich hier
Wow,
auf
ja. Oh,
bin.
cooles Wort. Ich schreibe hier immer so ein bisschen mit, den Frequenzverstoffwechsel. Schreibe ich mir jetzt auf.
Und wo
Ja.
wir einfach hier sind als inkarnierte Menschen in einem Frequenzbad, sozusagen aus Klängen, aus Farben, aber auch aus Gefühlen, aus Ereignissen, Begebenheiten und all das sind ja letztendlich nur Frequenzen. Und ich glaube, wir sind hierher gekommen als Menschen, um genau das zu erleben, diese Frequenzen zu verstoffwechseln. Und ich habe da vor kurzem bei Friedrich Weinreb eine Zeit lang schon sehr eng mit der jüdischen Mystik auch dieses wunderbare Bild gelesen. Da hat er gesprochen davon, wenn wir einen Apfel essen, dann entscheiden wir ja auch nicht vorher, was ich jetzt von dem Apfel zu mir nehme und integriere und was meine Verdauung sozusagen sowieso wieder ausscheiden würde, sondern ich esse den ganzen Apfel und die höhere göttliche Intelligenz in meinem System weiß, was das ist, was ich letztendlich zu mir nehme und integriere und was ich ausscheide. So im hermetischen Sinne, Tabula Smaragdina, scheide das Grobe vom Feinen sanft und mit Spürsinn. Ich glaube, es ist einfach so gedacht, dass wir das Ganze zu uns nehmen, ohne Urteilen. Jetzt ist das eine gute Erfahrung oder schlecht und was lasse ich an mich ran und was nicht, das ist nicht an meinem Kopf zu entscheiden, sondern ich glaube, wir sind als Menschen gekommen, das Ganze zu uns zu nehmen, all diese Frequenzen zu verstoffwechseln und ein etwas Höheres in uns weiß, das zu scheiden in das Grobe und das Feine. Und in diesem Sinne, glaube ich, sind es sogar vielleicht die Erfahrungen, die wir erstmal als negativ bewerten und beurteilen und nicht haben wollen, wo wir als Menschen eigentlich gekommen sind, um sie zu uns zu nehmen, weil sie dadurch erlöst werden und warum wir sie, also dass wir sie dadurch sozusagen ins Göttliche zurückbringen und nach Hause bringen. Also in dem Sinne die Bewusstseinsalchemie, wir als Menschen sind diese Frequenzverstoffwechsler, die die ganze Schöpfung wieder nach Hause ins Göttliche bringen und dann dieses Bewusstseinsalchemie der neuen Zeit. Und ich glaube, da ist ja da, wo deine Arbeit auch sehr in Resonanz ist mit meiner Arbeit, weil ich einfach glaube, dass wir als ein menschliches Kollektiv gerade an einem Punkt stehen, wo sich diese ganzen höheren Ebenen dessen, was wir sind als menschliche Wesen, wieder öffnet, wo wir nicht mehr nur im Sichtbaren und in der Materie sind und mit dem, was man greifen und messen kann, sondern wo sich einfach höhere Bewusstseinsebenen wieder in uns öffnen und wir ganz anders wahrnehmen können, wo wir sozusagen ein Stück weit wieder durch den Schleier treten, der uns ja trennt von dem, wo wir ursprünglich herkommen, der Schleier des Vergessens, der Schleier der Illusion, wo wir dann ein Stück weit wieder lernen, da durchzublicken, wirklich von der Materie, von der Raumzeit wieder in den Geist und den Zeitraum auch zu blicken und zu sehen, wie die Dinge verwoben sind auf einer höheren Ebene. Und das ist, glaube ich, das, was sich gerade für uns als kollektive Menschheit wieder öffnet. Heißt noch nicht für jeden. Ich denke, jeder ist einfach da, wo es gerade gut für ihn ist. Aber wenn ich einfach, ich sehe gerne den Mensch als Kollektiv. Letztendlich schreibt Friedrich Weinreb, jüdische Mystik, auch immer so schön. Letztendlich, wir sind ja alle nur eine Facette dieses einen kosmischen Menschen, der sich in Abermilliarden Facetten hier erfahren möchte auf der Erde. Und ich glaube, als dieses menschliche Kollektiv gehen wir jetzt wieder den Schritt in dieses höhere göttliche Bewusstsein. Glaube ich, hat auch sehr viel damit zu tun mit dem Transpersonalen einfach, dass wir merken, es geht nicht nur um uns persönlich, sondern da ist wie eine höhere Ordnung, der wir dienen und nicht im Sinne dienen im Sinne von ich muss mich unterwerfen, sondern daran gehe ich in meine maximale Kraft und größer, weil ich merke, wie ich diesem Menschheitskollektiv dienen kann. Und ja, Transpersonal hier auch. Ich beschäftige mich seit einer Zeit jetzt intensiver mit der Astrologie, Uranus, Neptun und Pluto, die transpersonalen Planeten, wo wir ja bisher noch gar keinen wirklichen Zugriff drauf hatten. Also die Personalen, das ist was anderes, so Mars, Merkur, Venus, Mond. Ich glaube, die können wir schon ganz gut lenken als Menschen auch. Aber Uranus, Neptun und Pluto, die sind ja jenseits des Schleiers, das sind die geistigen Planeten, die nicht mehr mit dem bloßen Auge sichtbar sind. Und ich glaube, das sind so die Frequenzen der neuen Zeit jetzt, dass wir die wieder integrieren und eben auch lernen, die zu lenken. Und genau, also das als Bewusstseinsalchemie der neuen Zeit. Und was mache ich da drin? Ja, ich glaube, wie es jetzt schon ein bisschen angeklungen ist, ich verwebe eigentlich so die Essenzen von den alten mystischen Lehren der Alchemie und Hermetik, insbesondere von der Mystik, auch die jüdische Mystik, wie ich gerade schon gesagt habe. Natürlich mit der Pflanzenkunde, wie du gerade auch schon erwähnt hast, die Pflanzen, ja, mit denen bin ich ja schon sehr, sehr lang, sehr, sehr eng und sind auch ganz, ganz große Begleiter auf meinem ganzen Weg, nicht nur in der Stoff- oder bei Weitem nicht nur in der stofflichen Form, sondern auch als, ja, als Pflanzenwesen, als Pflanzendevas oder Spirits, die auch Bewusstseinsfelder sind und hier auf die Erde bringen. Und ja, dann natürlich die Geomantie und das Arbeiten mit den Landschaften, mit den Orten und auch da nicht eben nur auf einer, sage ich jetzt mal, physischen Ebene und auch nicht, wie ich meine, Geomantie geht ja sowieso über die physische Ebene hinaus, aber da gibt es ja auch sehr, sehr technische Ausrichtungen mit Radiästhesierouten gehen, dass ich dann nur schaue, ah, okay, cool, ein Gitternetz oder eine Gitternetzkreuzung oder eine Wasserader oder wie auch immer und dann ist es gut, sondern bei mir geht auch diese Arbeit viel, viel tiefer rein in die Bewusstseinsarbeit und Bewusstseinsforschung, wo ich der Meinung bin, alle Räume, die wir im Äußeren wahrnehmen, sind nur ein Spiegel unserer inneren Räume. Und da wird Geomantie für mich eigentlich ein Bewusstseinsweg. Genau wo. Und ich denke, da werden wir dann sicherlich auch noch tiefer
Da kommen wir
reingehen.
sehr zusammen, ja, genau.
Wo mich die Orte und die Landschaften auf diesem Bewusstseinsweg führen und zum einen Heilungsprozesse oder Heilungsbewegungen anstoßen, Dinge antriggern und dann in Heilung führen, aber dann auch wie in die andere Richtung einen Weg öffnen und mir wie ja Impulse geben oder ja Bewusstseinsimpulse oder wie Schlüssel zu höheren Schöpfungsräumen. Und genau das ist so meine Ausrichtung in der Geomantie. Und ja, darin begleite ich Menschen in Präsenz und online und gebe auch Seminare. Also das ist auch ein großer Teil meines Wirkens, diese Dinge auch in Seminaren weiterzugeben, auch online und offline. Und ja, in dem allem, vor allem seit letztem Jahr hatten wir ja auch gerade schon gesprochen, was sehr führend ist als Frequenz in all dem, ist auch Maria Magdalena oder auch Yeshua, Jesus Christus, das Christusbewusstsein, weil da für mich eigentlich das Menschsein der neuen Zeit liegt, in dem der Himmel auf Erden, also das Göttliche hier verkörpert leben. Und ja, ich glaube, da waren wir einfach so lang abgekoppelt über die Jahrhunderte, Jahrtausende und haben die Spiritualität, wenn dann, im Transzendenten gesucht, aber wie dieses ganze Irdische war komplett davon abgekoppelt. Und ich glaube, das ist, wo wir als Menschen jetzt auch wieder hingehen dürfen. Und
Ja.
deswegen, ja, ist für mich so, so sehr, ja, Maria Magdalena auch immer dabei, die mich sehr führt in all dem. Genau.
Ja, was für ein Strom. Wunderschön. Also das sind so viele Anknüpfungspunkte, genau, ne, wie du ja schon gesagt hast, auch mit meiner Arbeit. Ich sehe schon, dass da die Verbindung ist. Auch jetzt gerade aktuell Maria Magdalena, einfach weil ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich was lese. Über sie hatte ich bisher noch nicht. Ich bin jetzt 56, bin schon Jahre wirklich sehr dicht, sehr nah verbunden, aber ich wollte nie irgendwas lesen, ja, sondern einfach meinen Weg. Und das ist so das, was du auch sagst mit den Plätzen, ja, mit Geomantie als Bewusstseinsweg. Wir sehen das, was wir sehen können oder wollen, das, was in uns eh schon da ist, ja, und was sich dann im Außen zeigt. Ich will ganz kurz zurück, bevor wir jetzt, ich springe ein bisschen, bevor wir zu den Plätzen, zur Geomantie und dem Adam und Maria Magdalena wirklich kommen, weil du am Anfang was gesagt hast, was, glaube ich, wichtig ist für viele zu verstehen. Diese Bewusstwerdung und jetzt auch am Ende, ne, das Irdische nicht vergessen, das ist in der spirituellen Szene so fast schon verrufen, ja, sich mit den irdischen Dingen zu beschäftigen, immer noch. Also es hat sich irgendwie, es ändert sich, aber es ändert sich mühsam. Es ist ein bisschen wie Kaugummi, ja. Das Ding ist sinngemäß, was du gesagt hast, eben wir müssen uns all dem bewusst sein, damit wir es heilen können und und alles einfach als neutral erstmal nehmen, alle Zustände, alle Gefühle und so weiter, ja. Und wie die Geschichten wegklappen, die wir uns dazu erzählen, ja. Und ich habe gerade heute erst auf LinkedIn einen Kommentar gemacht. Ich bringe jetzt gerade nicht mehr zusammen, wie der Beitrag war, aber der Kommentar, die Legende vom Fischerkönig, ja, The Fisher King aus der Artus-Sage, der eine klaffende Wunde in der Leiste hat. Und kein Arzt kann ihm helfen. Es sind alle Ärzte, die es gibt, weit und breit, alle zusammengerufen und alle stehen da und beratschlagen und überlegen, wie könnte man das wegbekommen und so weiter und so fort. Und niemand kann was machen. Und dann kommt irgendein Ritter der Tafelrunde reingestolpert, sieht die Wunde, fragt den König, What ails thee? Was schmerzt dich? Und alles ist gut. Der König kann heilen. Ja, weil ein Narr hinschaut und da eine Wunde sieht und ihn einfach mal fragt, wie geht's dir eigentlich? Ja, und das ist es. Einfach die Wunde da sein lassen und dann kann es beginnen, sich zu ändern und in diesen Strom kommen, der letztlich einfach Lebendigkeit ist. Ja. Ja, so
Und
jetzt
ich
wurde synchron. Ja.
Ja, und ich habe auch, das passt vielleicht auch noch dazu, ich habe auch heute Morgen auf meinem Kanal eine Sprachnachricht gepostet, wo ich gesprochen habe, weil das auf einmal da war in der, das ist jetzt wieder jüdische Mystik, die übrigens sehr das aufgreift, was du jetzt gerade gesagt hast, darum liebe ich sie so, weil sie immer sagt, da, wo du stehst in deinem Leben, in deinem Alltag, mit allen kleinsten Facetten deines Alltags, Da ist die wahre Spiritualität. Da kannst
Ja.
du jede Meditationsstunde oder jedes
Ja.
Retreat oder sonst was vergessen, wenn du nicht die gleiche Freude hast beim Teller abwaschen oder beim ich kümmere mich um die Kinder oder was auch immer in deinem Leben dir gerade begegnet. Wenn du da nicht die gleiche Freude und die gleiche Tiefe an Erfahrung hast, dann kannst du die ganzen Meditations- und Yogastunden in die Tonne treten, so ungefähr. Weil das ist nicht, wie Menschsein gedacht ist.
Ja.
Ja, darum liebe ich die jüdische Mystik da so. Und da gibt es eben in der Tora, in der Bibel, die in der jüdischen Mystik auch immer auf einer viel, viel höheren Ebene gedacht ist als den Bildern, die da drin sind, sondern das ist eigentlich heilige Mathematik, die da dahinter liegt, Schöpfungsstrukturen. Und da gibt es die Geschichte von dem Brunnen, wo das Wasser nicht mehr trinkbar war, weil es bitter geworden ist. Und dieses Wasser wird aber wieder süß, wenn da ein Stück des Baums des Lebens reingegeben wird. Also im Paradiesgarten, diese zwei Bäume, der Baum des Lebens, der ursprünglich Baum war, so der Urmensch, und dann der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem der Mensch ja eigentlich nicht nehmen sollte, aber es dann doch gemacht hat und dann eben in diese Art von Leben reingefallen ist, in der wir jetzt sind, eben in diesem Bewusstsein der Trennung, wo wir uns nicht mehr erinnern. Und das ist auch immer der Ausdruck in der Bibel ist eigentlich Wasser hat die gleiche Struktur wie die Zeit. Also das ist quasi, wo wir hier reingefallen sind. Das ist das Leben in der Zeit, also die Wasserwelt. Und irgendwann geht es eben im Menschheitskollektiv immer so weit, dass wir beginnen zu ertrinken in der Zeit. Und Zeit ist hier Wasserwelt, also Massenbewusstsein. Wir kommen rein in diesen Sog von höher, schneller, weiter und immer noch mehr, noch mehr, noch mehr und immer noch schneller und sind aber immer mehr im Mangel, weil wir uns nicht mehr rückkoppeln können. Und dann wird das Wasser bitter. Und das Bittere, das ist ja auch die Myrrhe von den Pflanzen, die Myrrhe als Harz. Und das ist das Bittere, wenn wir quasi diese Rückbindung zum Ursprung nicht mehr haben. Und dann kann das aber dadurch behoben werden, dass wir ein Stück vom Baum des Lebens da hineingeben, damit das Wasser wieder süß wird. Und das ist ja genau diese Schattenfrequenzen, die ich wieder durchdringe mit dem Göttlichen. Also das passt auch super dazu.
Ja,
Ja, es
ah,
ist
wunderschön. Ja, ich liebe solche Geschichten.
bitterer,
Das ist
das
so.
Süße.
Ja, und auch dieses, ja, die Struktur, die in Wasser und Zeit ähnlich ist, absolut, ja. Und alles mit allem verschränkt. Also wenn wir in diese andere Ebene gehen, in die Quantenebene, ist ja wirklich alles mit allem verbunden. Und das ist einfach, also es ist permanent alles da und permanent alles flüssig. Ja. Ja. Ach, so schön. Ha. So, ich habe jetzt gerade sehr, sehr, sehr tatsächlich zuerst die Maria Magdalena vorne. Ich glaube, sie wird uns tragen zu den Plätzen. Es passt so, weil ich habe jetzt, das habe ich eh schon gepostet, also kann ich auch hier sagen, ich habe jetzt fast fertig das Buch von Megan Watterson. Ich weiß nicht, ob es es auf Deutsch gibt. Im Original heißt es Mary Magdalene Revealed. Und sie geht quasi durch das ganze Evangelium der Maria Magdalena durch, das es ja gibt. Ja, es ist ja gefunden worden. Ich glaube, drei verschiedene Fundorte und überall fehlt dieselbe Stelle, auch interessant. Sollte verbrannt werden, vernichtet werden und ein paar Rebellen haben beschlossen, wir begraben das irgendwo, wir retten das erstmal, scheinbar. Und ich habe jetzt gerade auch so dieses Kapitel gehabt, wo es genau darum geht, sich wirklich ja, durchlässig zu machen für alles, für die Emotionen, für die ganzen Baustellen, die wir haben, für die Schatten hier draußen, wütet jetzt übrigens das Unwetter. Es hat angefangen bei uns, gell? Bei dir ist es heller
Reinigung.
geworden, bei mir dunkler. So krass. Also dieses gar nicht abschälen, auch wenn es oft ja auch in verschiedenen Mythen und Legenden als sich entkleiden beschrieben wird, also wirklich Kleidungsstücke ablegen. Ich denke an Inanna, der Abstieg in die Unterwelt und so, ja. Aber grundsätzlich dieses durchlässig machen für alles und begreifen, erinnern, dass wir gemacht sind mit, ja, im Grunde mit dem Herzen zu sehen und zu denken. Und es ist so, viele sagen das so und wissen das im Kopf, und es ist schon fast ein Klischeesatz geworden. Ja, man sieht nur mit dem Herzen gut, der Satz von aus dem Kleinen Prinzen, ja, von Saint-Exupéry. Aber das wirklich zu verinnerlichen, auch im Zusammenhang eben Maria Magdalena, dass sie die eine war, die Jeschua so nah war, dass er ihr Dinge gesagt hat, die er den Jüngern, den übrigen Jüngern nicht gesagt hat. Ja. Und deswegen, weil sie eine war, die das bewerkstelligt hat, dass sie ist im Grunde der weibliche Part, der denselben Weg gegangen ist wie er und deswegen diese selbe Sicht auch haben kann und dieses Erkennen haben kann, ja. Und das ganz und gar menschlich natürlich, ja. Also auch, das ist Mensch als Mensch auf Erden ein Leben leben. Und was ich so spannend fand, und da kannst du jetzt gerne einfach ein bisschen erzählen, auch mit deinen Erlebnissen. Du hattest mir ja geschrieben, ne, von Okzitanien und von Erlebnissen, die es da gab. Diese Geschichte, keine Ahnung, inwieweit es tatsächlich belegt ist, aber eben, dass sie nach der Kreuzigung und Auferstehung irgendwann nach Südfrankreich kam, ja, und dort in einer Höhle gelebt hat. Also es sind so diese Legenden, die, glaube ich, inzwischen viele kennen. Und dieser andere Ort, den sie vielleicht eben nochmal betreten hat, dort vielleicht gewirkt hat, ihr Leben zu Ende gebracht hat. Das ist so diese Verbindung, die ich gerade habe, auch mit, ne, mit meiner Thematik Erdenportale und auch mit der Geomantie, weil es ist so, vielleicht spielen praktische Überlegungen eine Rolle, ne? Wo könnte ich hinfahren? Aber vielleicht sind es auch die Orte, die rufen, die sagen hier. Ja, und ich habe sogar irgendwo, das war glaube ich auch in dem Buch gelesen, dass es dort Druiden gab, die ihr quasi Schutz geboten haben. Ja. So, und jetzt darfst du diese ganzen Fäden aufräumen und klarstellen, die ich hier so mit meinem angelesenen
Einmal so
Halbwissen
ausgeleert und
in
ich
den
darf so
Raum
zurück.
geschüttet habe. Es fasziniert mich einfach, diese Figur, die so verdreht dargestellt ist. Also das hat nie gestimmt für mich. So dieses, ne, die Prostituierte, das ist einfach ein Konstrukt, das ist auch eine Geschichte, ja, die bestimmten Menschen gedient hat, sage ich mal. Aber es fasziniert mich einfach, das wieder zu zerlegen und zu schauen, was ist belegbar, was nicht, was fühlt sich stimmig an. Ja, genau, was wir vorhin schon hatten, es fühlt sich einfach im Leib stimmig an, manche Dinge für wahrzunehmen, und der Kopf kommt vielleicht nicht unbedingt mit. Ja, so. Erzähl ein
Okay, wo
bisschen.
fange ich jetzt an? Erstmal, das Buch, das du erwähnt hast, kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe hier gerade ein anderes, also das habe ich letztes Jahr schon gelesen, was ich sehr liebe. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Lars
Das
Mohl.
cool, nein, schreibe ich mir aber direkt jetzt hier auf, woanders hin.
Ist eine Trilogie eigentlich.
Okay.
Also das erste heißt Der Seher, das zweite ist eben Magdalena und das dritte ist Sakral. Genau, ich habe aber Magdalena auch zuerst gelesen, als erstes, also in der richtigen Reihenfolge. Und ja, sehr zu empfehlen erstmal, ist ein ganz, ganz großer Mystiker und ich kann es 100-mal lesen. Echt, er schafft es in einer Art und Weise, mystische Erfahrungen zu beschreiben, wo man wirklich merkt, dass er sie so in die Tiefe erfahren hat, dass er überhaupt die Worte dazu findet. Also das ist ja immer die größte Schwierigkeit, mystische Erfahrungen in Worte zu kleiden, weil die ja eigentlich unseren Verstand und die Sprache transzendieren in der Logik und Linearität. Aber er schafft das. Und warum ich das jetzt hier anspreche, weil eben auch ein großer Teil davon in Okzitanien spielt. Und ja, weil du gerade gesagt hast, wie es historisch belegt ist oder wie auch immer. Ich glaube, jetzt rein historisch, faktisch gesehen, ist man nicht sicher, aber es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Maria Magdalena eben nach dem Tod von Jesus nach Südfrankreich geflüchtet ist und da noch eine ganze Zeit eben gelebt und gewirkt hat. Und ich war eben letztes Jahr, genau vor einem Jahr übrigens, war ich dort
Mega.
die ersten zwei
Zufall
Mal.
natürlich.
Ich weiß jetzt gar nicht, wo heute vor einem Jahr, aber genau, irgendwo da unten. Und es war auch, ich war vorher noch nicht so mit Maria Magdalena unterwegs, also vielleicht ein halbes Jahr oder so davor schon. Und dann habe ich eben im Herbst zuvor diese Reise gesehen. Es war eine geführte Reise, eine spirituelle Reise mit Pascal Kinkolb. Der ist ja Schweizer, aber lebt schon seit 20, 25 Jahren in Mexiko und hat da von den Maya gelernt und hat eben diese Reise angeboten. Und die hat geheißen, Okzitanien irgendwie auf den Spuren der Katara und Maria Magdalenas. Und ich habe das gelesen. Und ich glaube, ich habe mich fast am gleichen Tag noch angemeldet. Natürlich, wie immer ich, ohne dass ich irgendwie überhaupt gelesen habe, um was es geht.
Das ist der Titel
Das
reicht.
mache ich ja generell immer so. Genau, und dann war es eben ein super spannender Prozess, weil, ja, das war, normalerweise plane ich ja meine Sachen immer erst kurz vorab und das war tatsächlich dann ein halbes Jahr vorab, also total untypisch für mich. Und dann ist die Reise so näher gerückt und ich habe auf einmal irgendwie wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich habe sowas in mir gehabt, wo gesagt hat, will ich das jetzt überhaupt noch? Ist das überhaupt notwendig? Und ja, da habe ich mich mal angemeldet, aber brauchst du es jetzt überhaupt noch? Also ich habe wie so einen Widerstand in mir entwickelt.
Also entschuldige, ne, ganz kurz für alle, der klassische Palaver, der abgeht, wenn wir uns auf was wirklich Neues einlassen, oder? Also das ist so auch im Thema Bewusstseinsforschung und die ganze Geschichte immer, wenn es wirklich neu und anders wird, dann geht ja dieses Konzert im Kopf ab, gell?
Ganz genau.
Ja.
Und das war es. Und ich habe erst, ja, dann versucht der Verstand natürlich zu rationalisieren. Nee, braucht es gar nicht mehr und ist jetzt viel zu anstrengend und aufwendig, da extra mit dem Auto nach Südfrankreich. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier los. Und ich habe tatsächlich, ich war zuvor dann noch 2, 3 Tage am Odinenberg, auch schon in Frankreich, im Elsass. Das war sowieso auch vorab so geplant und wollte dann eben direkt von da weiterfahren. Und ich habe am Odinenberg noch nicht gewusst, ob ich weiterfahre nach Südfrankreich. Und ich war am Odinenberg 2, 3 Tage in so einem Prozess. Ich habe wirklich, ich glaube, am Abend zuvor habe ich noch nicht gewusst, ob ich in der Früh um 7 losfahre. Ich habe gesagt, ich wach morgen früh auf und dann entscheide ich, ob ich fahre. Und ich war tatsächlich beim Losfahren in der Früh um 7 noch so. Und mir gedacht, okay, ich fahre jetzt. Und wenn ich auf der Fahrt dann merke, das ist doch nicht, dann kehre ich wieder um. Also ich meine, meine Güte. Und dann bin ich gefahren. Und dann habe ich dort, also vorab, ich habe nie eine Landschaft erlebt, die von so viel Licht und von so viel Liebe durchdrungen ist.
Ja.
Und zwar nicht nur ein Ort da irgendwie, sondern eine gesamte Landschaft. Sie ist so heil. Ich bin angekommen, ich bin auf meiner Anreise nach, ich weiß nicht, wie viel waren es, 8, 9 Stunden Fahrt, durch die Galamos-Schlucht durchgefahren. Ich weiß nicht, ob sie irgendjemand kennt, der jetzt hier zuhört. Und ich habe gedacht, also ich habe mir gedacht, gibt es sowas auf unserem Planeten, so eine Landschaft? Wie kann sowas sein? Es ist wie eine kosmische Landschaft, aber jetzt nicht im Sinne von schaut aus wie am Mond oder so, sondern natürlich eine Landschaft der Erde, aber sie hat so eine Frequenz gehabt, dass es wirklich überirdisch war. Und das war wirklich dann die ganzen 2 Wochen, die ich unten war, dieses Gefühl, hier ist was ganz, ganz anders, als wir das kennen. Und ja, dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass ich dann natürlich schon mal irgendwie gelebt habe in einer früheren Inkarnation oder parallel, wenn wir es in Parallelexistenzen sehen. Und so jemand bin ich normalerweise nicht. Also, dass ich irgendwo hinkomme und weiß, ah, hier war ich schon mal. Also, das ist normalerweise gehört nicht zu meinem Erfahrungsspektrum, irgendwie mich an Orte zu erinnern. Und da wusste ich aber sofort, ich kenne das alles, das ist so vertraut, dieses ganze Landschaftsgefüge, dieses ganze Landschaftsgewebe. Ja, ich war da schon mal, ich kenne das und das hat dann natürlich auch meine Abwehr erklärt, da in erster Linie mal hinzufahren oder diesen Prozess, den es gebraucht hat. weil da natürlich sehr, sehr viel passiert ist mit Inquisition. Da waren ja die Katharer auch als Einweihungsweg, die eben diese Gleichheit von Mann und Frau gelebt haben, was auch übrigens jetzt, da knüpft sich's an Maria Magdalena zurückgeht, weil sie ja auch mit die sein soll, die eben dieses Einweihungswissen nach Südfrankreich gebracht hat, wo auch dann die Kabbala und so weiter entstanden ist. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich gerade?
Das macht nichts, dann lass mich kurz, lass mich kurz hineingreifen, weil ich, also einfach diese ganze Geschichte mit dem Widerstand, natürlich ist es so dieses, ja, wenn wir was wirklich neu machen, wie ich gerade gesagt habe, dann rattert es halt im Kopf und wir reden es uns aus. Eigentlich ist viel zu weit und keine Ahnung, ich könnte es daheim auch schön haben und na, so diese Geschichte. Aber das, was du erlebt hast, erlebe ich oft mit Kundinnen zusammen, bevor sie zum Retreat kommen. Da ist so ein, das mache ich jetzt, ich will Sabine kennenlernen, live, ja, und an ihren Küchentisch setzen und dann buchen sie und dann geht's los, ja. Also, das ist doch viel zu weit und jetzt muss ich da mit dem Zug und überhaupt, das ist alles kompliziert und rauf und runter. Und es sind immer wieder die, also in meiner Wahrnehmung, das kannst du gern auch einfach jetzt aus deiner Sicht beleuchten, es sind diese Plätze, die ich eben Erdportale nenne, die so unerbittlich rufen, wenn du dahin musst, dann musst du dahin. Und zwar gegen und durch alle Widerstände, die da sein können. Und das ist der Weg, ist, wir müssen zu der werden, die an diesen Platz geht, indem wir dorthin gehen, weil es dort etwas gibt für uns. Das ist wie auch, was du gerade geschildert hast, dieses wie ein Heimkommen mit all den Themen, die da sind, ja. Aber so dieses Erinnern, ich war hier schon. Und das ist nicht immer da, so klar, wie es jetzt bei dir war. Aber es ist auf eine Art, in irgendeiner Form ist es da, auch wenn es manchmal nicht so super klar greifbar ist, ja. Also einfach diese Thematik, wie sehr Plätze uns rufen können, ja. Also im Sinne von, das ist ja wieder, ne, alles mit allem verbunden und es ist wie ein natürlicher Strom auch, der da entsteht. Wir können gar nicht anders, weil es zusammengehört. Und davor eben dieser, ja, wie so eine Gummimembran, die immer wieder vor zurück, fahr ich nicht, fahr ich nicht.
Total. Ja,
Ja.
und die hat definitiv gerufen. Und ja, auch wie wir eben dann an die Plätze gegangen sind. Wir waren ja als Gruppe unterwegs. Ich glaube, wir waren 17 oder so. Also aus hier Deutschland, Schweiz, aber auch ein paar Mexikaner dabei. Also waren zweisprachig auch multikulturell unterwegs. Und wir haben uns auch ganz bewusst, also wirklich immer mit den Katharern verbunden. Also vielleicht, wer die Geschichte nicht kennt, eben, ich habe es ja gerade schon gesagt, Katharer war eben, es war ein Einweihungsweg, die eben die Gleichheit von Mann und Frau gelebt hat, wo es Priester und Priesterinnen gab und eben als Einweihungsweg, wo man dann lange Zeit auch zur Initiation in Höhlen und Grotten und so weiter verbracht hat. Also wirklich dieser alte mystische Weg, das alte tiefe Wissen um die Schöpfungsstrukturen gelebt und verkörpert hat, wie es Maria Magdalena und Jeschua genauso getan haben. Und letztendlich kam aber dann 1200 irgendwas die römische Inquisition und hat sie alle verbrannt. Und da denkt man sich eigentlich, das würde in der Landschaft noch wirken, dieses ganz, ganz dunkle Kapitel. Aber man sagt ja immer von den Katharern, sie waren so voll Licht und so voll Liebe und sie haben bis in die Flammen sozusagen ihre Lieder gesungen. Sie waren so bekannt für ihre Lieder und
Oh,
ihr Singen und
so
das
Gänsehaut.
Ai-Lo-U als Mantra. Und sie haben eben, es war ja auch dieser letzte Augenblick dann auf Montségur, das kennen ja, denke ich, viele Montségur, diese eine große Katharer-Burg, also gibt es ja relativ viele, aber die eine, die so hoch oben wie ein Adlernest am Berg thront. Und das war die letzte, die eingenommen worden ist von der römischen Inquisition. Und haben sie eben lange nicht geschafft und irgendwann dann doch. Und dann haben sie eben, ich glaube, da waren noch 220 Katharer oben, die bis zuletzt ausgeharrt haben. Und dann hat ihnen die Inquisition sozusagen angeboten, sie könnten jetzt runterkommen und sich bekehren lassen zur römisch-katholischen Kirche. Und dann dürften sie weiterleben, aber sie haben verneint und sind in die Flammen gegangen und auch das noch singend. Und ich glaube einfach, weil sie eben dieses hohe Bewusstsein hatten, dass es gar nicht um das Leben im physischen Körper geht, dass das Leben weit mehr ist als das Leben im physischen Körper. Und es war quasi bloß dieser Tod in den Flammen, ein Wechseln in eine andere Bewusstseinssphäre wieder. Und genau das eben zu den Katharen. Und wir sind eben an die ganzen Orte gegangen und haben immer diese Lieder gesungen, diese alten Lieder und Mantren, und haben uns wirklich auch in Ritualen, Zeremonien oder was damit verbunden und eben so eingewoben in dieses Feld. Und da ist eben bei mir so was Krasses passiert. Ich habe ja gerade schon gesagt, es war wie ein Erinnern. Ich kenne das alles hier. Und es war aber so spannend, weil es nicht nur diese Erinnerung war, so ich war da schon mal, sondern ich bin dann wirklich irgendwann in ein Bewusstsein gekommen, wo ich in zwei Existenzen gleichzeitig da war.
Oh, krass, heftig.
Und es war wie, ich habe gemerkt, ja, ich bin da als Laura, die ich heute bin, und ich bin gleichzeitig da als eine andere Existenz. Also es ist ja eigentlich diese lineare Zeit, wie wir sie erfahren, das ist ja eigentlich auch nur eine Illusion. Eigentlich sind das ja parallele Zeitstränge. Und da ging aber wie der Schleier zu der anderen Zeitlinie sozusagen auf. Also normalerweise sind die ja streng voneinander getrennt, einfach, dass unser Bewusstsein nicht überfordert ist, diese Tausenden von parallelen Existenzen gleichzeitig zu verarbeiten. Darum haben wir meistens bloß Zugriff auf unsere jetzige. Aber da habe ich dann wirklich zum ersten Mal das erfahren, dass sich wie der Schleier lüftet zu einer anderen parallelen Existenz und ich gleichzeitig da war, eben als die Laura jetzt und als die Existenz meiner Seele damals oder eben in den Parallelen. Und das ist, glaube ich, die allertiefste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, auch im geomantischen Sinne, weil gut, ich kenne das natürlich, dass man von Orten getriggert wird und da Prozesse angestoßen werden. Ich kenne das von Orten, dass man hingeht und irgendwie wie Seelenimpulse bekommt oder einen Auftrag, dass wie so Lichtstrukturen oder Schlüssel klicken und dann wird man wie auf ein nächstes Level katapultiert. Aber das war eine Erfahrung, die ging eigentlich über dieses Raumzeitbewusstsein und eben die Inkarnation hier und jetzt hinaus, sondern da hat sich der Schleier gelüftet und es ging wie in diesen Zeitraum, also vom Tonal ins Nagual sozusagen oder vom Raumzeit in den Zeitraum, wo sich mir ein Bewusstsein geöffnet hat, dass, also, dass wir eigentlich alles gleichzeitig sind, dass wir all diese Leben gleichzeitig in uns haben, mit all diesem Wissen und all diesen Erfahrungen, dass wir nicht beschränkt sind auf diese kleine Inkarnation, sage ich jetzt mal, die wir jetzt gerade sind, sondern dass wir sowieso immer all dieses Wissen in uns tragen. Und da ist was in mir aufgewacht, in einer Größe, das ist wirklich wie wenn ich mich im Physischen irgendwie 20 Meter groß fühle oder so. Ist es ein Bewusstseinszustand? Weil mir wie so schlagartig klar geworden sind, wir tragen all das in uns. Wir sind so riesige Wesen, die Erfahrungen haben über Tausende von Jahren und all das ist in uns geborgen als Wissen, als Erfahrungen. Und ja, das war für mich eben so eine tiefe Erfahrung, wie ich das nie zuvor gemacht hatte und wo mir erst wirklich, also nochmal mehr in die Tiefe bewusst geworden ist, was wir eigentlich als Menschen sind und wie wir gemeint sind und ja, genau. Ja.
Krass, also richtig krass. Nur dieses Schleierlüften und die Zeitlinien gleichzeitig da haben. Das ist auch, das ist jetzt hier im vergangenen Retreat im März war es einer Kundin auch passiert. Ne? Das ist wie so hier im Teufelsbackofen, also eigentlich auch ein dunkler Ort, ja, keltischer Ritualplatz mal gewesen. Hat sie so ein Erlebnis gehabt, ganz kurz, aber so dieses, ne? Das, was du schilderst und dann auch dieser Klick, sodass es nicht mehr verloren geht. Das ist ja was, was zellulär dann da ist, was du wie nicht mehr vergessen kannst, ja. Also ja, richtig stark. Und diese Ausdehnung, die damit kommt, ne? So dieses 20 Meter groß ist ja gar kein Ausdruck für das, was da
Ja,
passiert.
genau.
Das ist ja wie völlig rausgezoomt aus all dem. Und es ist wirklich alles eins, ja.
Das ist wirklich, das ist ein Bewusstseinszustand, den kann ich nur sehr, sehr schwer in Worte schreiben. Also
Ja.
Also das war mit dem 20 Meter groß, nur quasi als Bild, aber das ist wirklich diese tiefe zelluläre Erfahrung, dass ich jenseits von Raum und Zeit existiere. Dass ich zwar gerade wie reingezoomt, eben wie du gesagt hast, wie wahrnehme, ah, okay, jetzt ist gerade wie der Fokus auf diese Existenz gerichtet, aber das ist nur ein Fokuspunkt sozusagen und ich bin aber eigentlich alles jenseits von Raum und Zeit. Ja.
So gut, so gut, so gut. Da ist auch, weil du das gerade gesagt hast, mit diesen, also mit der Inquisition und mit der Dunkelheit und mit dem Leid, das ja in dieser Gegend auch sehr präsent war in der Zeit und dass es jetzt nicht mehr da ist, das hat mich jetzt auch so erwischt, ne? Dass dies so eine lichte Landschaft ist. Und im Grunde ja von Anfang an, wenn ich das richtig verstehe, mit der ganzen Geschichte mit den Katharern, die eben ja singend ins Feuer gegangen sind. Und ja, in dem Wissen, in dem Bewusstsein, es geht nicht um die irdische Existenz, es geht nicht ums Recht haben. Ja, wer hat jetzt Recht? Die Inquisition oder die Katharer? Sondern ja, das ist unser Weg und dafür gehen wir. Und das finde ich jetzt aktuell, weil wir es ja am Anfang hatten von, es ist gerade sehr dicht und intensiv. Das finde ich jetzt wieder wie eine spannende Erinnerung und wie so einen Anker in das Thema Vision einfach. Ja? Wenn ich klar bin mit dem, wer ich bin und was ich will, wofür ich hier bin, dann kann ich singend ins Feuer gehen. Dann kann ich aushalten, wenn es mal nicht so läuft. Dann kann ich aushalten, wenn ich komplett allein dastehe mit meinen spinnerten Geschichten sozusagen, ja.
Genau.
Genau.
Da kommt mir noch ein Zitat, wo ich jedes Mal immer noch Gänsehaut kriege, was auch so überliefert worden ist, weil die dann teilweise wirklich die Katharer eingemauert haben in den
Ja.
Höhlen. Unter anderem, ich glaube, das war in der Lombriv, ist, glaube ich, sogar mit die größte Höhle in Europa, wo die dann tatsächlich auch ein paar hundert Katharer eingemauert haben, dass die nicht mehr rauskommen. Und dann gab es da einen Satz, den dann irgendein Großmeister oder sowas gerufen hat. Und da war irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich es wortwörtlich irgendwie habe, aber so ungefähr, ihr mauert nicht uns ein, sondern euch selbst.
Ja.
Gott ist die Liebe.
Ja, boah.
Und ich habe jedes Mal immer noch Gänsehaut, weil
Ja.
es, ja.
Ja, ich auch. Und das ist es, Resonanz, ja. Und manche denken sich vielleicht, was reden die zwei da? Und manche haben auch diese Gänsehaut, ja. Und das ist es. Und beides ist okay, ja. Ja.
Das ist aber auch, weil du das vorhin noch gesagt hast, dieses Verstehen jenseits des Kopfes, das ist, glaube ich, auch was sich uns jetzt wieder öffnet, dass
Ja.
wir frei werden dürfen davon, dass alles erstmal der Kopf verstehen muss, sondern dass wir wirklich wieder in die Erfahrung gehen, dass Verstehen auch auf ganz, ganz anderen Ebenen passiert, auf einer Zellebene oder auf einer gefühlten Ebene, dass eben Wissen nicht nur Kopfwissen
Ja.
bedeutet oder Verstehen, sondern dass andere Ebenen in uns zuhören und lauschen und schon verstehen, lange bevor es irgendwann vielleicht auch mal der Kopf versteht, aber dass das gar nicht das Relevante ist, sondern ja, das ist auch die Frequenzarbeit, die du so viel auch machst, dass es eben nicht immer um Kopf und Logik und Verstehen geht. Da sind wir ja im kleinen Denken, das wir gelernt haben in der Schule, wo ja Logik, Ursache, Wirkung und so weiter, sondern dass Dinge auch auf ganz, ganz anderen Ebenen passieren, die unser kleiner Verstand nicht mehr fassen kann. Aber heißt nicht, dass unser Geist gar nicht, weil ich weiß nicht, die werden vermutlich eher weniger kennen, weil Atita Hammes in der Ausbildung schon seit vielen Jahren ist eigentlich eine Heilpraktikerin, aber also dieses Wort Heilpraktikerin passt eigentlich in meinem Sinne gar nicht auf sie, weil sie, also eigentlich Schamanin, aber das Wort würde sie niemals benutzen. Sie hat ein unglaublich tiefes Wissen über die ganzen mystischen Lehren aber auch wie die Fähigkeit, all diese Welten zu bereisen, aber zieht eigentlich wie aus der Zukunft, also extrem
Ja.
zukunftsorientiert und verwebt all diese Dinge in ihrer Arbeit. Und bei ihr lerne ich auch schon seit vielen Jahren. Und sie spricht immer, also ist auch viel, also diese alten mystischen Lehren, auch das Tao und die hermetischen Lehren und so weiter, aber dann auch verwoben mit Genetik und genetischen Codes und dem Periodensystem der Elemente und so weiter, was sich ja alles sowieso verwebt und zusammengehört. Und sie spricht da immer vom Kohlensäure-Denken und vom Neon-Denken. Und das Kohlensäure-Denken
Mega.
ist das, also wirklich von den chemischen Elementen auch in den Schöpfungsstrukturen dem quasi zuzuordnen. Das Kohlensäure-Denken, das ist das kleine Denken, was wir kennen. Also unser Kopf, der dann schön läuft und Dinge verstehen möchte und dann wie so Kohlensäure so übersprudelt, aber eigentlich kommt nichts dabei raus oder ist keine Essenz irgendwie drin, sondern es ist halt einfach unser Kopf, der viel produziert.
Verpufft einfach, genau, ja.
Und aber auch immer nur gelernte Dinge reproduziert. Also das ist, er kann nichts Neues denken, dieser kleine Verstand, dieses Kohlensäure-Denken, sondern kann immer bloß reproduzieren, was es sowieso schon gibt. Also was entweder schon vorher in uns da war oder im menschlichen Feld, im Morphofeld irgendwie da war. Aber dieses Kohlensäure-Denken kann quasi nichts wahrhaft Neues produzieren. Und dann gibt es aber das Neon-Denken. Und das Neon-Denken geht quasi über den Schleier raus in das Multidimensionale rein, wo in uns auf einmal Wissen reinfällt oder Dinge auf eine Art und Weise zusammenfallen, wo wir auf einmal reinblicken können in diese Schöpfungsstrukturen und das in so einer unfassbaren Geschwindigkeit in uns passiert, dass wir gar nicht mehr nachvollziehen können, was ist denn jetzt
Ja.
gerade da in uns passiert oder woher wissen wir das oder wie sehen wir diese Zusammenhänge jetzt auf einmal. Das ist dieses Neon-Denken, was auch mit Uranus als Planet eng verwoben ist, die Uranus-Frequenz. Und ich glaube, das öffnet sich jetzt auch wieder. Und das ist ja auch ein Denken. Also das ist wirklich der Geist. Ist jetzt nicht, ja klar, fühlen und das Herz und Körper und die Zellen, aber das ist auch Geist, aber nicht bewertet, oh ja, ist ja nur der Verstand, sondern das ist wirklich das hohe göttliche Denken dann jenseits von Raum und Zeit in die tiefen Schöpfungsstrukturen rein.
Ja,
Ja.
so, also du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, meines Erachtens, was es, glaube ich, was sich lohnt zu wiederholen, eben mit dem Kohlensäure-Denken. Ich finde das übrigens mega. Also das habe ich noch nie gehört. Finde ich super, sehr bildhaft. In dieser Denkart und Denkstruktur, den Zugriff zu haben aufs morphogenetische Feld, ja. Und da glauben ja schon viele, dass das, wenn wir daraus ziehen, dass das Schöpfung ist. Und es ist auch auf eine Art Schöpfung. Aber wahre Schöpfung, wirklich von null, ist das Neondenken,
Ja, genau.
sind diese anderen Zusammenhänge, ja,
Ja.
die wir auch nicht einfach aus dem morphogenetischen Feld ziehen können. Und das finde ich immens wichtig, das auseinanderzuhalten, weil so viel, also es ist immer wieder Begriffe, ja, ich bin auch echt so vorsichtig geworden mit, was ich sage und wie. Das meiste ist eh, wie du sagst, noch schwer zu beschreiben, weil so viele von Schöpfung sprechen jetzt und dass wir natürlich, also wir sind als Menschheit, als Planet, da bin ich voll bei dir, an einem Punkt angelangt, wo sich etwas transformiert, und Dinge neu werden und sich für alle ein neues Bewusstsein öffnet. Für jeden unterschiedlich, aber es ist für alle da, ja. Und da wird viel von Schöpfung, von Neuschöpfung gesprochen. Und die allermeisten haben nicht verstanden, was das wirklich bedeutet. Nämlich, dass wir auf nichts vom Alten mehr wirklich zugreifen, sondern dass es komplett neue Zusammenhänge und auch komplett neue Fakten gibt letztlich, ja. Und das finde ich immer so krass. Also das ist, wenn man da einfach mal hinspürt, bei mir kommt da immer ein solches Lachen, weil das ist einfach absolut unvorstellbar. Es geht in meinen Kopf überhaupt nicht rein. Ich kann hier klug drüber sprechen, aber es ist das ist alles graue Theorie im Vergleich zu dem, was, also was ich, da bin ich wieder beim Spüren, was im Raum steht für uns alle. Ja.
Ja, genau. Das ist auch was Lars Muhl, aber ich glaube, das war jetzt nicht im Magdalena-Buch, sondern das war im Seher, also im ersten, schreibt er auch so schön. Also er ist ja da immer also das ist ja wirklich jetzt autobiografisch, sage ich mal, das ist Lars Muhl und er hatte eben irgendwann auch über eine schwere Krankheit ist er zu einem Seher in den Pyrenäen, eben in Okzitanien gekommen, und das ist dann quasi sein Lehrer geworden. Und diese Trilogie von dem Seher Magdalena und dem Kral ist quasi sein eigener Weg. Und da sagt der Seher, also sein Meister, dann auch mal so schön zu ihm, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, dass wir letztendlich nur Gedankenformen von Gott sind. Und das, was du jetzt hier ansprichst, mit dem morphogenetischen Feld, wo Dinge, das sind ja fixierte Gedankenstrukturen oder
Ganz genau,
fixierte
ja.
Gedankenformen. Und wenn wir da darauf zugreifen, dann ist es eben immer noch das Alte. Das ist das Morphofeld, wo Dinge sowieso eingeschrieben sind. Aber dieses Neo-Denken ist quasi wie einmal jenseits des Schleiers, und
Ganz
das
genau.
funktioniert nicht mehr nach dem Linearen und auch nicht nach eingeschriebenen Dingen oder eingravierten Dingen, sondern es ist was komplett Neues. Und das ist wirklich, ich habe das mittlerweile schon, also weißt du, immer schon mal wieder irgendwie in so kleinen Erfahrungen, was es wirklich bedeutet, jenseits des Schleiers zu sein. Und das ist wirklich schwierig in Worte. Also weißt du, das ist ja noch nicht jenseits des Schleiers sein, aber
Mal so kurz.
durchspitzen. Dieses Multidimensionale ist, glaube ich, das. Und wo du es so schön gesagt hast, du musst immer lachen. Das trifft es eigentlich ganz gut, weil wenn ich solche Erfahrungen habe, ist es eigentlich auch zum Lachen, weil das ist wie so, wo man so ein bisschen das Spiel dann anfängt zu durchblicken, was
Ja.
dieses inkarnierte Menschsein überhaupt ist.
Ja,
Und
die
ja.
ganze Illusion, die wir uns hier
Genau.
aufbauen. Absurd, ohne Ende, ja.
Ja. Also das ist, glaube ich, und das ist einfach wirklich, glaube ich, die neue Zeit, wo wir jetzt hingehen als Menschen, dass sich das wieder öffnet, und zwar auch ganz von alleine. Also natürlich ist immer hilfreich dann, wie ja, auch die Wege zu gehen, die es gibt. Jetzt, ich arbeite ja viel mit den alten mystischen Lehren und so weiter, weil es einfach Landkarten sind, die uns helfen, das zu
Ja.
verstehen, was da passiert. Aber letztendlich glaube ich, es ist was, was sich sowieso öffnet für uns Menschen, bei den einen halt früher und bei den anderen später, wobei auch nicht das eine besser ist als das andere. Das ist
Ja,
einfach für
ein
jeden, wie
Weg,
es gerade
ein
stimmig ist. Ja. Aber ja. Genau, dieser Zeitraum, der sich wieder öffnet.
Weg. Ja.
Und diese Überlichtgeschwindigkeit auch. Das ist ja immer der Raumzeit, ist nur Lichtgeschwindigkeit. Und wenn wir durch den Schleier gehen, ist es dann Überlichtgeschwindigkeit und Überlichtgeschwindigkeitsdenken.
Ja, genau. Beyond, beyond. Ja, und es ist, also da bin ich auch bei dir, die alten Landkarten nutzen, soweit sie da sind, weil ich glaube, dass es schon immer Menschen gegeben hat, die diesen Schleier quasi durchdrungen haben und eine Art gefunden haben, davon zu sprechen. Ne? Ähnlich Maria Magdalena auch, ja, ihr Evangelium und Christus genauso, ja. Und es öffnet sich für alle. Ich wüsste gar nicht, warum es nicht so sein sollte. Natürlich, jeder hat seinen Weg damit. Und es ist gut, wie es so, ja, die Menschen zu haben, die vielleicht diesen Hauch mehr Durchblick haben, ne? So wie du auch, wo man dann andocken kann und sich begleiten lassen kann durch die Widerstände hindurch, ne? Siehe deine Reise, weil es schon intensiv ist und einfach für den Verstand erstmal überhaupt nicht greifbar und viele dann überhaupt nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja. Und da ist es gut, so diese wenigen Anhaltspunkte zu haben, auch wenn jeder seinen eigenen Weg damit gehen muss. Also davon bin ich auch überzeugt. Ich bin keine, die eine Anleitung gibt und sagt, so geht's und so geht's und so geht's. Hast du am Anfang ja auch schon gesagt, ne? Deine etwas andere Sicht auch auf die Geomantie als Bewusstseinsweg finde ich großartig. Weg von nur, ne, Zahlen, Daten, Fakten, sondern es ist immer diesen Raum weit aufzumachen und zu sagen, ich bin hier und in diesem Raum kannst du alles sein, was du willst, bis du durch bist. Ja. Ja.
Ja, nee, das glaube ich sowieso. Also eigentlich ist das ja unser Urzustand, dass wir diese Dinge können und wissen. Und
Ja.
es gab ja immer die Eingeweihten. Also wenn man zurückgeht, jetzt, wir waren jetzt gerade bei den Katharern und dann eben weiter zurück, nach Griechenland, nach Ägypten, nach Indien und so weiter. Es gab ja immer die Eingeweihten. Und irgendwann ist dieses Wissen einfach verschlossen worden, weil der Mensch sonst Unsinn damit angestellt hätte, weil es
Ja,
halt auch
eben. Hat er ja auch irgendwie auf eine Art trotzdem, ne? So. Ja.
ja, es ist Ich glaube, da wächst einfach mit dem Maße, wie wir wieder Verantwortung übernehmen, wächst unser Zugriff auf dieses Wissen. Es
Ja.
ist Schöpferkraft ist maximale Verantwortung.
Ja,
Es
ganz
ist,
genau.
sagt Atita auch immer, dass wenn wir wieder auf all das zugreifen können, auf all diese parallelen Existenzen und dieses parallele Existenzen und eingeschlossen dann auch unser gesamtes jetziges Leben von Kindheit, also in der Vergangenheit, auch in unsere Zukunft bis ins Greisenenalter. Wenn sich uns dieses Bewusstsein wieder öffnet, dass wir auf all das wie maximal zugreifen können und auch all das maximal denken können, bedeutet das aber gleichermaßen wie maximale Verantwortung, weil wir haben ja alles in der Hand und deswegen ist auch alles in unserer Verantwortung. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir in diese neue Zeit jetzt gehen, dass wir wirklich wieder lernen, was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Leben und unser eigenes Sein hier in unserer Existenz, aber dann auch wie die Verantwortung vor den Menschen, die gleichzeitig die Verantwortung vor Gott ist.
Ja.
Ja,
Ja.
und ich glaube, wenn ich das bereit bin, wieder zu nehmen, dann öffnet sich mir auch diese maximale Schöpferkraft wieder, weil es unmittelbar aneinander gekoppelt ist.
Ja.
Es ist ja wie Jesus am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo auch Jesus schon immer gesagt hat, eigentlich kann der Mensch gar nicht zur Verantwortung für irgendwas gezogen werden, weil er ist einfach so blind. Es ist wie so ein Kind, das nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, weil es einfach noch nicht weiß. Und so sind wir
Nicht
Menschen, glaube ich,
rechtsfähig,
gerade.
nicht geschäftsfähig.
Genau.
Ja, genau. Ja. Das ist ein schönes Beispiel einfach, ne? Weil ja, ich glaube, so laufen viele aktuell rum. Und mir ist an der Stelle wichtig zu sagen, einschließlich mir selber immer wieder, das ist ja der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Es ist ein Weg. Auch für, ne, ich sehe dich nicken, also für uns zwei, die wir hier so gescheit daherreden, ist es halt immer wieder. Genau dieses, wo geht es hier noch weiter? Wo kann ich nochmal durch diesen Schleier durchschauen? Was kann ich dieses Mal mitnehmen? Und da kommt also jetzt bei mir gerade im letzten halben Jahr, so jetzt haben wir Mai, ja, im letzten halben, Dreivierteljahr eine massive Demut in mein Leben, die ich vorher so nicht kannte. Ja, ich kannte Demut, ja. Aber das ist eine andere Qualität, was jetzt kommt, ne? Weil ich einfach selber, ich habe gerade mit Schilddrüse zu tun. Der Herr Basedow ist ein strenger Lehrmeister mit mir. Und das sind auch immer wieder so diese Blicke durch, und auch das Sortieren, was ist denn wirklich wichtig und was nicht, ja. Und Verantwortung zu übernehmen für alles um mich herum. Nicht darauf zu warten, dass irgendjemand anders es macht. Auch nicht Heribert oder die Eltern oder sonst irgendwas, ja, niemand. Ich bin hier zuständig, ja.
Ja, das ist es
Ja.
auch. Ich glaube, wirklich dieses, wie du gesagt hast, in jeder Facette, wie kann ich noch mehr Verantwortung für das übernehmen, was ich in meinem Leben sehe? Weil letztendlich, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, für mich sind die äußeren Räume, die wir sehen und wahrnehmen und alles, was wir im Außen wahrnehmen, ist nur ein Spiegel dessen, was ich in meinem Inneren trage. Also exakt das, was ich im Inneren trage, begegnet mir im Außen. Und wenn ich dann im Außen irgendwas sehe, was mir nicht passt, dann übernehme ich die Verantwortung und frage mich, wo in meinem Innen kann ich die entsprechende Anpassung vornehmen, damit sich eine andere Wirklichkeit ins Außen ergießt. Das ist ja letztendlich
Ja.
immer, die Ursachen setzen wir im Inneren, da sind wir im Zeitraum und dann ergießt sich ein anderes Ergebnis. Was wir gelernt haben, ist, wenn ich ein anderes Ergebnis, ein anderes Bild im Außen sehen muss, dann muss ich da irgendwie Materie hin und her zehren und mich
Muss ich
anstrengen und
hinschieben,
mir,
genau.
genau.
Ja.
Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, wenn wir wieder lernen, im Innen wie die Ursachen neu zu setzen, dann ergießt sich automatisch ein anderes Ergebnis ins Außen. Und dann liegt ja alles bei mir. Also dann habe ich ja alles in meiner Hand, weil ich bloß im Inneren, bloß sage ich, die richtigen Hebel setzen muss und dann ein anderes Außen letztendlich erleben werde. Ja, und dann ist auch, wie du gerade gesagt hast, jetzt mit Schilddrüse und überhaupt Krankheit, ich glaube, Das ist ja genau das, was uns das Leben vorsetzt, damit wir daran wachsen können. Das ist da, wo wir dem Leben und letztendlich dem Göttlichen begegnen sollen. Und das war auch in mir so eine schöne Anpassung. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, wahrscheinlich auch wieder irgendwas gelesen. Da habe ich irgendwie dieser Gedanke, dann, wenn es am dichtesten in uns ist, in den herausfordernden Momenten oder Situationen, wo wir uns wirklich schlecht fühlen oder am Verzweifeln sind oder maximale Dunkelheit da ist, da begegnen wir Gott, da
Ja,
begegnen wir dem
natürlich.
Göttlichen.
Ja.
Und das hat wie in mir so einen Switch gemacht, weil jedes Mal, wenn ich jetzt in so einer Dichte bin und mir denke, das ist das Gespräch mit Gott, was ich gerade führe,
Ja.
dann passiert in mir da so eine Neuausrichtung, wo sich wie alles auf einmal beginnt umzuswitchen. Und ich merke, stimmt, genau, hier bin ich im Gespräch mit Gott ganz unmittelbar. Und ja, da kommt diese, du hast gerade gesprochen von der Demut, das kann ich auch bestätigen. Da bin ich auch ganz, ganz intensiv damit gegangen, jetzt die letzten Monate. Weil ich auch gemerkt habe, ich meine, es ist ja immer so viel, wo wir noch nach unseren eigenen Konzepten und Ideen und Vorstellungen unterwegs sind und dann aber irgendwann erkennen müssen, eigentlich geht es ja gar nicht darum, ich bin ein Werkzeug für was Höheres und da will was ganz, ganz Großes durch mich durch. Und wenn ich nur meine eigenen Ideen und Konzepten folge, dann kann das nicht durch mich durch, dann blockiere ich alles, dann ist ja da gar kein Platz dafür. Und ich weiß ja sowieso nichts. Die Gefüge, die Strukturen der Schöpfung, das ist alles so komplex und ich kann einfach nicht reinschauen. Ich denke mir immer, ah, Ursache, Wirkung und wenn ich das mache, passiert das und das. Aber letztendlich weiß ich es ja nicht. Das ist in der jüdischen Mystik übrigens so schön, das 13. Element. Also das ist wie
Ja.
die
Oh.
12, das ist die Vollendung im
Ja.
Irdischen. Das ist da, wo ich berechnen kann, wo ich messen kann, wo ich Dinge im Griff habe und kontrollieren kann. Aber dann gibt es immer das 13. Element. Das ist ja wie der Sonnenkalender vom
Ja,
Mondkalender
genau.
abweicht. Und dieses 13. Element, das ist das Göttliche, das jederzeit die 12 über den Haufen werfen kann.
Ja,
Also da, wo ich
und
die 12
regelmäßig tut, oder?
ausgerechnet
Aber mal.
habe, kann die 13 sagen, nee, also die ist aber falsch ausgerechnet.
Nö,
Das ist
einfach
ja.
nö. Genau. Und das
Das
erleben,
ist
glaube
so.
ich, gerade viele. Dieses, also, na, das ist wunderbar. Hier sind so ein paar Begriffe drin, die einfach so markant was erklären, einfach was kollektiv gerade abgeht. Das 13. Element ist gerade mächtig am Wirken mit uns allen, weil die Ursache-Wirkung-Geschichte, ich will mehr Umsatz, ich mache mehr, nicht mehr funktioniert, ja. Oder ich will einen tollen Partner, ich melde mich nicht nur auf Tinder an, sondern auch auf allen anderen Plattformen. Es, ja, funktioniert begrenzt noch, aber es funktioniert einfach nicht mehr so, dass wir uns wirklich wohlfühlen damit. Und das ist für mich auch so ein, ja, so wichtig, weil du das auch gerade gesagt hast, eben, dass quasi unser Leib als Instrument. Ja, dass wir insgesamt hier das Werkzeug Gottes sind auf Erden, also das, was wir zur Verfügung haben als Leib und dort und uns hier auf dem Planeten Erde führen lassen können über Resonanz, ja, zu ganz bestimmten Orten auch wieder, ne? So wie du nach Südfrankreich. Und ich find's so interessant, auch was du erlebt hast dort an diesem Ort. Und es waren noch 16 andere dabei und jeder hat garantiert irgendwas anderes erlebt. Mit Sicherheit hat niemand das erlebt, was du erlebt hast, ja. Und das finde ich immer so spannend an diesen Plätzen. Jeder hat eine andere Resonanz. Es ist derselbe Platz, aber jedes Instrument, das andockt, macht einen anderen Ton,
Genau.
ja.
Das ist super, super wichtig. Und ja, voll schön, dass du das sagst, weil du hattest ja vorab auch geschrieben, so mein Verständnis von Kraftorten oder wie auch immer.
Genau.
Und
Sind wir,
das
haben wir,
ist
glaube
immer
ich, eh
was.
schon so ziemlich abgearbeitet, aber bitte unbedingt, ja.
Nee,
Ja.
weil ich da einfach nochmal sagen wollte, weil wir so schnell darin sind, zu sagen, das ist ein Kraftort und
Ja.
das ist kein guter Ort. Und das ist immer das allererste, was ich versuche, nicht richtig zu stellen, aber einfach da mein Verständnis irgendwie ist dann ganz ein anderes. Und zwar, dass einfach jeder Ort, ich habe am Anfang gesprochen von wir leben in einem Frequenzbad oder wir sind
Mhm.
diese Frequenzverstoffwechsler und jeder Ort hat einfach wie so ein spezifisches Muster an bestimmten Frequenzen, die einfach da sind. Und je nachdem, wer an diesen Ort hinkommt, geht er mit den einen oder den anderen Frequenzen in Resonanz. Ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel immer, wenn man irgendeinen Ort hat, wo eine sehr starke Drachenkraft da ist, also diese urweibliche oder diese Urkraftebene sehr, sehr stark ist, dann gehen die meisten dahin und sagen, oh, es ist schön und super kraftvoll und irgendwie so ganz heiß irgendwie im Schoßraum und man fühlt sich super geerdet und wie auch immer. Und dann ist meistens irgendwie eine dann meistens dabei, die sagt, boah, ich muss hier sofort weg und absolut
Pack ich
Urvertrauen
nicht. Ja.
nicht sein. Und das ist genau das, was ich meine. Wir werden nie die gleiche Wahrnehmung von dem Ort haben, weil unser System, wie wir programmiert sind, sozusagen als dieses Wesen, als dass wir gerade da sind, wir sind auf eine bestimmte Art und Weise programmiert und dieses Programm klickt mit unterschiedlichen Frequenzen und Erinnerungen, die vielleicht noch an diesem Ort abgespeichert sind und wird wie unterschiedliche Frequenzen abgreifen oder unterschiedliche Erinnerungen. Also wir greifen wie alle was anderes ab an diesen Orten
Ja.
und werden dementsprechend auch eine andere Erfahrung haben.
Ja,
Ja.
genau.
Und dass sich das dann in Stimmigkeit kreiert, einfach, dass ich dann sagen kann, oh ja, alle anderen finden den Ort toll und ich bin jetzt aber gerade maximal getriggert, aber auch das dann zu nehmen und zu sagen, ja, ich bin ja nicht ohne Grund hier und
Ja.
jetzt schaue ich mal, was da für mich dran ist, was das Leben da an mich heranträgt, was vielleicht noch gesehen werden möchte. Und da sind wir auch wieder eben bei den Schatten, die sich auch massiv zeigen jetzt in dem Ganzen, wie wir in dieses höhere Bewusstsein gehen, weil wir die ja einfach nicht mitnehmen können und weil genau darunter ja unsere Gaben und Siddhis, unsere erleuchteten Bewusstseinszustände liegen. Ich be beschäftige mich jetzt seit kurzem auch intensiv mit Richard Rudd. Ich weiß nicht, ob du,
Ja,
sagen dir die Gene Keys was, genau.
Inkies und ja, genau. Ich habe
Ja,
mit das meine Inkies, ja.
ja, da ist ja immer unter dem Schatten ist die Gabe und das Siddhi. Und ja, dass wir das wieder wie ja, einfach anerkennen, dass da die wahren Schätze geborgen liegen.
Ja, ich finde es so spannend, einfach das beste Beispiel von solchen, also was du gerade gesagt hast mit diesen Orten, jeder hat eine andere Resonanz, ist wirklich hier dieser Teufelsbackofen. Alter keltischer Ritualplatz, im Wald sind ja auch Keltengräber, also die sind auch eingezeichnet in den Karten hier, ne, das ist belegt. Und es steht tatsächlich ein Schild an diesem Platz, auf dem steht Teufelsbackofen, ja. Und alle rundherum, die Nachbarn hier sagen, das ist ein ganz finsterer Ort und ganz komisch da unten und seltsam und so weiter. Und ich war jetzt von den drei Retreats mit zweien war ich unten. Und es ist schon immer krass, was da passiert, aber es ist für mich kein dunkler Ort. Es ist ein brutal klarer Ort. Und da ist ganz viel Licht, ja. Und es ist halt wirklich, und jede Frau erlebt was anderes dort. Und wir hatten es jetzt also auch dieses Beispiel beim letzten Retreat an einem Punkt im Wald. Und ich lasse sie dann immer so ein bisschen, na, geht einfach, wo es euch hinzieht. Es muss ja niemand hier fest stehen bleiben wie Rumpelstilzchen und warten, dass was passiert, sondern sucht eure Resonanz, lasst euch führen, ja, von diesem Platz hier. Und eine der Frauen ist komplett verschwunden, die war auf einmal weg und war weg und war weg. Und dann haben wir schon, das ist in mir schon so angesprungen, irgendwie, vielleicht sollten wir sie mal suchen gehen, ne? Keine Ahnung. Oder mal in die Gruppe schreiben, ne? Vielleicht hat sie das Handy an und kriegt die Vibration mit oder so, wenn die Nachricht kommt. Und dann kam sie aber wieder, also allein so dieses, ne? Jetzt, wo ist sie denn? Wir machen uns Gedanken. Und dann kam sie wieder und hat tatsächlich gesagt, sie hat sich verlaufen. Sie hat plötzlich, sie ist nur 3 Schritte weg. Und hat plötzlich nichts mehr mitgekriegt von uns, ja. Und das finde ich eben so interessant. Jeder Platz ist anders und jeder Mensch ist anders. Deswegen sage ich auch immer, ne, wenn die Leute jetzt die Orte abklappern wollen, wo ich überall war, ja, Dachau, Auschwitz, das Dolder in Zürich, Heiterbohnen, die ganzen Geschichten. Erwarte nicht, dass dort irgendwas Krasses passiert für dich. Ich habe dort was geschenkt bekommen. Davon kann ich erzählen. Und dadurch, dass ich es jetzt habe und den Ort damit verbunden habe, vielleicht ist das für dich dort auch möglich, vielleicht passiert einfach gar nichts. Ja, also. Und das ist jedes Mal ein Testen und Spüren, auch wenn wir mit den Pop-up-Retreats unterwegs sind. Jetzt waren wir kürzlich in Berchtesgaden mit mehreren Leuten. Es ist ein irrer Platz, einfach. Pff. Ja, und da eben zu stehen in den Grundrissen der Göring-Villa und in den Grundrissen von Hitlers Berghof und oben drüber das Kempinski auf dem Berg, Fünf-Sterne-Hotel, ja. Und jeder geht da anders durch.
Ich
Und
mag
manche,
das.
ja, manche Orte bieten einfach dann auch so eine kollektive Resonanz. Die hatten wir jetzt da in Berchtesgaden tatsächlich. Wir sind plötzlich dann alle Frauen an einem Platz gestanden und wir hatten dieselben Gedanken, wie sich danach herausgestellt hat. Also das fand ich auch ziemlich bemerkenswert. Das hatte ich so noch nie. Also fast wortgleich, ja, als wir hinterher gesagt haben. Und da sind wir so ein bisschen, vielleicht macht es rund heute, so dieses im Aufwachen in der Transformation der Menschheit, darf jetzt so sehr die weibliche Macht zurückkommen. Das ist das, was dort sich wie gezeigt hat an diesem Platz. Die Frauen, die dabei waren und die nicht gut geheißen haben, was ihre Männer da verzapfen, aber die auch nicht wirklich gehen konnten, ne? Nicht die Möglichkeiten hatten, wie auch immer. Und die jetzt aufatmen dürfen. Ja. So, jetzt habe ich mich ein bisschen über viele Plätze verkalkuliert. Aber das ist so, ich bin sicher, das erlebst du auch, wie unterschiedlich die Orte wirken. Ja.
Und ich glaube, also zum einen nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir unseren eigenen Weg finden, weil
Ja.
es keine zwei gleichen Wege gibt. Und das ist vielleicht auch mit die größte Herausforderung, vor der wir individuell stehen, weil wir immer glauben, uns an irgendwem orientieren zu müssen. Aber letztendlich, deinen Weg gibt es nur einmal. Den gibt es kein zweites Mal irgendwo gleich, weil dafür sind wir ja diese Abermilliarden Facetten.
Ja.
Und da wieder wirklich ins Vertrauen zu gehen, dass es meinen Weg sowieso nur einmal geben kann und dass ich den nirgendwo anders finden werde, das finde ich super wichtig. Und dann auch noch mal zu dem, was du gerade mit den Orten gesagt hast, dass jeder dann ja unterschiedlich irgendwo hingezogen wird. Ich habe da auch immer so dieses Bild und das habe ich wie zum ersten Mal bekommen. Ich bin ja sehr, sehr oft am Odilienberg in Frankreich im Elsass. Und das ist für mich ein Berg, da sind die Schleier auch sehr, sehr dünn. Und ich nehme diesen Berg, und das war von Anfang an so, wo ich zum ersten Mal da war, viel, viel weniger in seiner physischen Erscheinung eigentlich war, sondern mehr in seiner Lichtstruktur. Also ich schaue dann immer vom Kloster oben, kann man ja so schön auf den Berg schauen. Und ich sehe da immer fast mehr wie so ein Lichtgewebe als einen physischen Berg. Also der ist für mich so ätherisch. Und dann habe ich auch immer das Gefühl, wenn man da drüber läuft, da passieren wie so Klicks. Also das ist wie, man bewegt sich durch dieses Lichtgewebe und an bestimmten Punkten rastet dann wie mein eigenes Lichtgewebe mit dem am Ort ein und dann passiert wie so ein Schlüssel, der was aufsperrt. Und ich war ja jetzt auch schon öfter mit Gruppen oder was dort mit Seminaren und habe das auch immer bei den Teilnehmern beobachtet, dass es ist wirklich unfassbar, was am Odilienberg immer bloß auf ein paar Tage passiert bei den Leuten, weil der Berg so mitarbeitet.
Ja, ganz genau.
Und ist aber nicht nur am Odilienberg so, sondern generell, wir bewegen uns einfach durch ein Lichtgewebe, wo bestimmte Dinge kodiert oder programmiert sind. Und wenn wir klicken damit, geht halt was auf oder wird was angetriggert. Und da kann es immer nur geben, die Resonanz zwischen dir individuell und dem Ort. Und die wird
Ja.
immer anders sein als die von wem anders.
Ja, genau. Ja, ganz genau. Und das ist so schön, einfach dieses, weil du gesagt hast, der Berg wirkt so mit, der Berg arbeitet so mit, das ist genau das, ja. Und ich habe immer wieder dieses Gefühl, diese Plätze wollen auch wirklich. Also es tut auch den Plätzen gut, wenn wir uns da zur Verfügung stellen für diese Klicks, weil einfach wie auch für diese Plätze was aufgeht.
Das
Ja.
habe ich ganz, ganz stark beim Odilienberg schon immer das Empfinden. Das ist ja gut, ich bin da in meiner Bubble, in meiner Blase.
Ja.
Das ist gerade total, also alles in am Odilienberg so ungefähr. Und dann hatte ich das Gefühl, aber auch in Okzitanien, dass das jetzt in Zukunft wie eine Landschaft wird, die ganz, ganz wichtig für uns wird. Mir ist es auch vorgekommen, wie so eine Quelle für Europa dieser neuen Frequenzen, der neuen Zeit. Das ist mir, hatte wie so das Bild,
Gänsehaut.
das ist wie diese Landschaft so eine Quelle und von da, wie strömt das nach ganz Europa und wie für uns alle. Diese Frequenzen, die uns in dieses neue Bewusstsein reinführen. Also da habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, das ist eine Landschaft, die hat einfach wie eine Funktion für uns. Oder was heißt Funktion? Hört sich ziemlich technisch an, aber
Weiß genau, was du meinst,
sie,
ja.
die uns in diese neue Zeit führt.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und je mehr Menschen mit einem gewissen Bewusstsein dort sind, umso mehr entschlüsseln sich diese Plätze. Also ich sehe jetzt, während du sprichst, habe ich ständig wie dort Menschen gesehen und mit jedem, der kommt, strömt es ein bisschen mehr. Ja. Und das finde ich immer so spannend. Das sind wir wieder bei dem, nur wir müssen einfach unseren ganz eigenen Weg gehen, auch manchmal im Zweifel alleine. Was ich begonnen habe ja mit Dachau, mit Auschwitz letztes Jahr, aber eben auch Dachau ja schon vor einiger Zeit. Es hört sich immer so an, was ich begonnen habe. Das war halt, wir fahren dahin, ja, wir sollen da irgendwie hinfahren, also fahren wir hin. Und was sich dort für mich aufgeschlüsselt hat, und mir ist so klar geworden, dass dadurch, dass wir das auch an diesen Plätzen machen, und ne, auch dieser Platz, wo Inquisition so massiv stattgefunden hat, und eben Konzentrationslager zum Beispiel, dass dort auch Kraft frei wird. So, und wenn ich jetzt an die KZs denke, wo die sich befinden und wie wir liegen hier in Deutschland, Europa und alles. Also für mich macht es, ohne das jetzt groß noch auszuführen, ja, aber das, für mich macht das so Sinn. Diese Plätze einfach dadurch, dass wir sie betreten, ja, ihnen wie Erlaubnis zu geben, uns zu zeigen, wo wir unseren Klick haben und damit auch den Klick für den Platz zu öffnen und Energie freizugeben. Ja.
Und das ist auch
Oh.
wirklich, was ich am Anfang gemeint habe, meine Art und Weise,
Genau.
Geomantie zu machen, sage ich jetzt mal, weil uns die Orte, die Landschaften so sehr unterstützen können, zu erkennen, was in uns ist und diese neuen Räume zu betreten. Das ist, habe ich heute früh, glaube ich, auch in der Sprachnachricht gesagt, wir haben uns in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden auf so einen engen Bewusstseinsraum
Genau.
begrenzt, in dem wir leben und eingekapselt. Und das Universum ist aber so und wir als Menschen sind so. Und da gibt es so viele Räume, Bewusstseinsräume, die wir betreten können. Und ich glaube, das ist auch, was uns die Arbeit mit den Landschaften, den Orten wieder öffnen kann, weil das ja nicht nur die physische Landschaft, die da ist, sondern immer. Die ganze Schöpfung ist ja doppelt. Es gibt immer die sichtbare Seite der Schöpfung. Das ist das, was wir als Landschaft wahrnehmen, und die unsichtbare Seite. Und da meine ich noch nicht die ätherische. Also das ist wieder, was du vorhin gesagt hast, das ist noch Morphofeld, was sich auch abgespeichert hat an den Orten, an Geschichte. Das ist noch Äther, also Morphofeld, sondern wirklich die unsichtbare Seite. Also da, wo quasi das, was passieren musste, als wir uns in die Schöpfung, quasi als die Schöpfung ihren Anfang genommen hat, das ist ja diese Doppelung sozusagen. Ein Teil ist in die Materie gegangen und damit es sichtbar
Ja.
werden kann, muss aber der andere Teil im Geistigen zurückbleiben. Und so ist es ja bei den Landschaften auch. Also da gibt es wie die sichtbare Landschaft und dann gibt es aber die unsichtbare Landschaft. Und das ist wie, man kennt es ja auch, es gibt die physische Stadt Jerusalem und das himmlische
Ja,
Jerusalem.
A New Jerusalem.
War,
Ja.
genau, blaue Rose.
Fang jetzt nicht an zu heulen.
Also.
Das ist furchtbar. Das ist wie so, das hat in mir schon gewartet, dass du das jetzt sagst, ohne dass ich wusste, dass ich drauf warte. Und wenn es dann kommt, ist so, oh mein Gott, es kommt jetzt. Ja, genau.
Ja,
Ja.
und das ist
Oh.
das, was uns auch eben dann unsere eigene unsichtbare Seite wieder öffnet.
Ja.
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 Genau, da haben wir ja jetzt auch im Herbst dann diese Mystik des Raums Schulung, die mit Stefan Brönle noch macht, mit der Inanna, von Inanna Schule für Geomantie. Das ist, war genau unser Gedanke, dieses Erforschen von äußeren Räumen, aber im Bewusstsein, dass sie nur Spiegel für unsere inneren Räume sind, anhand von den mystischen Lernenden. Ja.
Und es ist, ich muss gerade so grinsen, weil ich bin nochmal in Berchtesgaden gerade an diesem Platz, von dem so viel Leid aus programmiert worden ist, sage ich mal, ja. dort selber war es ja nicht das Leid, da waren nur die Fäden gezogen haben. Und wir hatten ein Zimmer im Kempinski und ich wollte unbedingt einen Balkon haben. Ich habe gewusst, ich brauche Balkon, ich muss rausgehen können, ich muss atmen können. Und das hat dazu geführt, dass wir voll frontal auf den Untersberg geguckt haben. Genau wie Hitler damals im Grunde, ja. Selbe Blickrichtung, nur ein bisschen, vielleicht ein paar Meter höher, ja, nicht viel höher. Und am ersten Tag habe ich es noch nicht geschnallt, aber als wir dann rumgelaufen sind, ist es so sichtbar geworden, ist wie eine Welle oben, ja. Der Untersberg ist ja, also jetzt nicht irgendwie dramatisch mit Spitzen oder so, aber es ist trotzdem ausgeformt. Und ich habe dann auf der linken Seite wie eine Frau liegen sehen, wie wenn sie oben auf der Kuppe liegt, die Arme rechts und links runter und ganz entspannt einfach da liegt und die Augen geschlossen hat und schläft, ja. Und das so zum Thema, wir sehen das, was wir sehen können und wollen. Das hat mich so berührt, einfach diese schlafende Frau, nicht im Sinne von, die müsste jetzt mal aufwachen und irgendwas machen, sondern sie darf schlafen hier. Ja.
Aber gibt es da nicht? Ich habe das, also ich war vor 3, 4 Jahren mal da unten. Gibt es da nicht sogar die schlafende Hexe gegenüber vom Untersberg?
Das weiß ich
Das.
gerade nicht. Ich weiß, dass es an der Hohen Salwe sowas gibt. Also an der Hohen Salwe gibt es tatsächlich einen Gipfel, der explizit so bezeichnet ist. Wenn
Ich
man von der
meinte
Hohen Salwe in die Berge schaut.
nämlich.
Ja. Es kann natürlich
Aber.
sein, aber es war, na, so dieses Thema, wir sehen das, was wir sehen können und wollen. Und es hat mir so gut getan einfach. Also ich will auch damit sagen, diese Plätze müssen nicht immer irgendwas Krasses jetzt hervorbringen und 1 Million Seelen in Auschwitz erlösen, sondern wenn du irgendwo diese eine Frau liegen siehst auf dem Berg und es berührt dich und es kommen Tränen, dann ist was angesprungen in dir, ja. Und das ist so, das finde ich so schön. Es ist so individuell, ja.
Und ich denke, das ist auch sowieso was, was wir nie irgendwie planen oder vorhersehen können, wo das passiert.
Nee.
Es ist auch vielleicht, um eins noch mal kurz hier nach Okzitanien zurückzugehen, oder das war eigentlich schon in der Provence, wir waren am Schluss noch 2 Tage in der Provence, dann, wo Maria Magdalena ja mit dem Schiff gelandet ist, also dann am Mittelmeer. Und da gibt es ja diese berühmte Grotte der Maria Magdalena, wo sie auch ihre letzten Jahre als ihre Mädchen sozusagen verbracht haben soll, wo man so unglaublich, also es ist mitten in der Felswand drin, wo man hochgehen kann und man sieht da unglaublich weit in die Landschaft. Und da hatte ich auch ein unglaubliches, also vorher waren wir in Okzitanien eigentlich mehr so in Kontakt oder in Berührung mit dieser Sphäre der Katara, und in dieser Grotte hatte ich dann so eine krasse Erfahrung mit Maria Magdalena. Ich bin da rein. Das ist quasi eigentlich wie eine Kirche von, also eine natürliche Kirche. Also das ist, man hat quasi Kircheneinrichtungen jetzt in die Grotte sozusagen rein. Und dann gibt es eben diesen Hauptaltar, und ganz hinten gibt es aber so einen kleinen, wie so einen Nebenaltar, wo eine Maria Magdalena-Statue steht, und dann auch so ein, 2, 3 Bänke davor. Und ich habe mich da hingesetzt und bin so schnell in so einen tiefen Zustand der Meditation gefallen. Und ich glaube, ich saß da mindestens 40 Minuten. Also ich habe dann schon Angst gehabt, dass die anderen von der Gruppe schon lang weg sind.
Wir lassen Laura einfach
Weil
da sitzen, die kommt nicht mehr.
ich habe vollkommen jedes Gefühl für Zeit verloren ist. Habe ich noch nie gehabt, dass ich so schnell, so tief in so einen tiefen Bewusstseinszustand, also von der Meditation gesunken bin. Und dann bin ich nach 40 Minuten oder was wieder aufgestanden, und dann kann man so ein bisschen auf eine Empore hochgehen. Und da liegen, jetzt lass mich überlegen, es ist nicht ihr Schädel, der ist unten in der Stadt, in Saint-Baume, aber irgendwie auch Gebeine von ihr in so einem kleinen Schrein mit ganz viel Blumen außenrum. Da kann man so auf die Empore hochgehen in der Höhle. Und dann stand ich da, und dann war sie wie auf einmal sowas von präsent da und ist wie so, wie, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, so wie in mich rein. Und für einen kurzen Augenblick durfte ich wie durch ihre Augen in die Welt blicken. Und es war einfach, es war reine Liebe. Sie sieht die ganze Welt als reine Liebe. Egal was da ist, es ist reine Liebe. Und es war so eine tiefe Erfahrung. Es war, boah, ja, ich kriege jetzt noch Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Und solche Dinge können wir ja nicht planen oder in irgendeiner Art und Weise vorhersehen. Es passiert einfach dann, wann es gut für uns ist. Aber das ist einfach, was diese Orte machen können, wenn wir unseren physischen Körper da auch wirklich hinbewegen.
Ja.
Was die in uns aufschließen können. Da sage ich auch wirklich immer, wir können viel über Bewusstseinsfokussierung oder innere Reisen oder was machen, aber manchmal will unser physischer Körper eigentlich einfach an diese Orte bewegt werden,
Ja.
dass sowas passieren kann. Ja, und ja, einfach das ist die Schönheit dieser Arbeit, mit den Orten, mit den Landschaften zu arbeiten.
So schön. Das ist genau, also das ist, besser könnte ich es nicht sagen. Einfach dieses, das ist sofort Verkörperung für mich. Ja? Wenn ich meinen Leib über die Haut von Mutter Erde bewege an diese Orte hin, erwartungsfrei. Weil 100 Frauen, die das jetzt hören, fahren nach Südfrankreich, gehen in diese Höhle, stehen dann da und denken sich, verdammte Axt, wieso passiert hier nichts? Ja. Und das ist halt, ne? Das ist immer das. Aber das ist, ja, es ist genau das, was ich auch immer sage. Ja, so schön.
Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es Orte, die einfach sehr, sehr stark sind. Also, ja. Wobei
Ja.
es trotzdem nicht so ist, dass ein Ort besser ist als der andere. Also.
Nee. Das finde ich auch so spannend, weil das ist vielleicht dann nochmal ein Thema für ein anderes Gespräch, aber ich weiß eben, dass man diese Dinge tatsächlich messen kann. Und ich war entsetzlich, wirklich krass fasziniert, als ich das Buch The Field von Lynn McTaggart gelesen habe. Da ist ein ganzes Kapitel über die Anfänge dieser Messungen in den 60ern. Ja, oder noch früher, ich weiß es gar nicht mehr. Also es ist echt so spannend, dass. No, für alle, die jetzt denken, ja, das ist ja alles nice to have und das ist irgendwie wuhu und ich muss mich nicht damit befassen. Es gibt einfach die Möglichkeit, solche Dinge zu messen. Ja. Und das finde ich richtig cool, weil es ist auch immer so, das sagt sagt Dr. Joe immer, Dr. Joe Dispenza, dass Wissenschaft die Sprache ist dafür, um es ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Ja. Manchmal Wissenschaft als Sprache für die Dinge, die wir sonst noch nicht benennen können. Ja. Aber die einfach irgendwo einen Ausschlag geben. Irgendwo bewegt sich ein Zeiger und alle sind so, what? Ja. Und dann landet ja auch was. Ne?
Genau. Ich glaube, das ist das eine, ja, dass man tatsächlich auch die ganze Quantenphysik und so, man kann so viel Dinge heutzutage schon wirklich erklären, wo viele noch sagen, oh, ESO und keine Ahnung was, kannst sehr viel reden, aber tatsächlich sind so viele Dinge, die quantenphysikalisch schon erklärbar sind heutzutage und es aber dann trotzdem auch wieder zuzulassen, dass es trotzdem noch dieses 13. Element gibt, was ich nicht wissen kann und was keine Wissenschaft jemals messen kann, weil es einfach alle Logik übersteigt.
Genau. Und
Und
das.
in dem auch, ja, also ja, dass wir lernen, dieses Bewusstsein in uns zu kultivieren. Ja, vieles kann man messen und immer mehr. Und aber dann trotzdem zuzulassen, dass es da etwas gibt, was ich niemals messen kann und dass das allein ausschlaggebend ist und mein Menschsein ausmacht.
Genau. So gut.
Jetzt regnet es hier wieder voll.
Bei uns ist jetzt Ruhe.
Aber es kommt immer von Westen, also es kommt von dir zu mir.
Ich mache gar nichts, ich war das nicht. Es passt jetzt. Ich habe so Plot-Twist-mäßig noch eine Frage, jetzt ein bisschen weg von diesen Themen, aber einfach, weil es mich selber interessiert, als, ja, als eine, die mit solchen Themen geht und eben damit Sichtbarkeit erlebt. Wie erlebst du denn dein Sichtbarsein als Frau, als Unternehmerin, als die Bewusstseinsforscherin, Geomantin, die du bist, wie erlebst du deine Sichtbarkeit in der Welt mit diesen Themen?
Schwierige Frage, weil man natürlich immer sehr in seiner Blase ist. Gell?
Ja.
Ich erlebe vor allem immer wieder einen, und jetzt gerade auch wieder, einen sehr dynamischen Wechsel von Menschen, die da sind und auch wieder gehen. Und zwar immer dann, wenn sich in mir wieder eine höhere Ebene geöffnet hat. Im Sinne von, jetzt ist bei mir wie ein Sprung passiert und dann merke ich, es gehen viele und es kommen andere. Das vielleicht zum einen. Und dann aber auch, ja, ich denke, es ist immer, ja, natürlich die Sache von Resonanz, wie Menschen kommen. Und dann aber auch zu sehen, wie wir wirken, noch auf ganz anderen Ebenen, als wir es reifen können, was ich immer daraus lese, was ich für Feedbacks bekomme von den Leuten und was sie mir erzählen. Und ja, also weiß jetzt nicht, ob das mit Sichtbarkeit zu tun hat, aber einfach wie ich mit den Menschen unterwegs bin auf diesen Ebenen, da ist für mich eine große Schönheit drin und ich versuche immer mehr, da bin ich jetzt gerade auch wieder ganz, ganz intensiv im Prozess darin, wegzugehen von irgendwelchen Konzepten, wie ein Geschäft oder ein Business auszusehen hat und wie viele da auch sind. Also auch wie wirklich, es ist völlig egal, wie viele Follower da sind, wie viele Menschen sich anmelden zu meinen Dingen, weil ich immer mehr in dieses Vertrauen gehe, dass genau die da sind, wo gerade in der Schöpfung die maximalen Klicks passieren. Und ich habe jetzt erst die Tage wieder die Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt gerade auch wieder einen Online-Raum am Laufen, 6 Wochen, zur mystischen Rose Shoshana. Und der war schon lange da, also auch eine totale Maria Magdalena-Frequenz. Der war schon lange da, seit Februar, glaube ich. Und es war aber irgendwie nie stimmig, dass ich gesagt habe, jetzt muss er raus. Und dann war es wann war es vor 2 Wochen? Auf einmal Sonntagabend, so jetzt. Und ich hatte eigentlich alles schon fertig. Die Website war fertig und so weiter, die Flyer. Aber ich habe es halt nie, es war nicht stimmig, das rauszubringen. Und es sollte aber am 1. Mai losgehen. Also das war 5 Tage vorher. 5 Tage. Und der Verstand sagt
War echt.
natürlich, sag mal, spinnst du? 5 Tage, um einen Raum zu bewerben. Und also, und dann habe ich aber gesagt, ich gehe einfach maximal mit dem, was als Bewegung in mir da ist. Völlig egal, ob sich da jetzt keiner anmeldet oder wie viele das letztendlich sind. Es ist eine Bewegung in mir, eine göttliche Bewegung in mir und ich folge ihr. Und ich habe wirklich meine Hände rausgenommen und habe diesen ganzen kosmischen Lichtwesen gesagt, ich bin euer Werkzeug, führt mich einfach in dem, was ich tun soll. Und es kamen innerhalb von den 5 Tagen so viele Anmeldungen rein, dass ich mir gedacht habe, kann ja wohl nicht sein jetzt. Und es war aber auch, das ist auch, um was es in dem Raum geht, einfach dieses göttliche Handeln, dass ich meine Finger lerne rauszunehmen und einfach Kanal werde. Und das wirklich, ich meine, es ist total schwierig. Gerade, also du kennst es ja, ja. Genau, man folgt so gerne irgendwelchen Konzepten, wie es auszusehen hat, einen Raum zu bewerben oder eine Veranstaltung oder wie ein Business überhaupt und Social Media und keine Ahnung, aber wirklich da immer tiefer ins Vertrauen zu gehen, dass es einfach auf die Stimmigkeit ankommt in mir und dass sich das Ergebnis, dass das sowieso nicht in meiner Hand ist, da sind wir wieder bei Ursache und Wirkung, dass es dem 13. Element obliegt,
Ganz
dann
genau.
zu übernehmen, was dabei rauskommt. Das ist in der jüdischen Mystik, heißt es so schön, das Handeln umsonst oder das Handeln für nichts. Das heißt, ich tue und ich habe aber keine Ahnung, was am Schluss dabei rauskommt. Und es ist auch nicht an mir irgendwelche Ergebnisse auszurechnen, weil ich bin einfach Werkzeug für das Göttliche und ich tue, was von mir verlangt wird und durch mich hindurch möchte. Und was am Schluss dabei rauskommt, das weiß ich ja sowieso nicht. Aber handeln muss ich trotzdem, tun muss ich trotzdem. Und mich dem zu überlassen und dann in diesem, ich liebe dieses Wort Gottvertrauen, dass ich vertraue, dass das Göttliche mir immer alles zur Verfügung stellt, was ich brauche auf diesem Weg. Also vollkommen zu entkoppeln im Geschäft, auch im Business, was tue ich und was springt dabei für mich raus, finanziell oder wie auch immer, sondern ich tue. Und was dabei rauskommt, das ist nicht meine Sache. Es ist wie entkoppelt. Da ist keinerlei lineare Beziehung dazwischen. Es braucht großes Gottvertrauen. Aber es ist ein so schöner Prozess. Und ich glaube, das ist eben das Gleiche mit der Sichtbarkeit, weil ich glaube, da werden wir, wenn wir uns da maximal hingeben, dieser Kanal zu werden und dieser Stimmigkeit zu folgen, dann werden wir sichtbar genau für die Menschen, die gerade gut für uns sind oder wo wir gerade gut für diese Menschen sind oder einfach genau die dann zu uns kommen und sich begleiten lassen wollen oder in die Seminare oder wie auch immer, weil da diese in dieser maximal intelligenten kosmischen Orchestrierung sowieso alles geregelt ist und je besser wir da schwingen oder je freier wir in diesem Gewebe schwingen, desto besser kann sich das für uns organisieren und dann werden wir maximal sichtbar, obwohl wir im physischen auf Social Media oder wie auch immer vielleicht gar nicht mehr sichtbar
Genau,
sind.
ja.
Aber
Ja.
genau, die Seminare sind trotzdem voll, so ungefähr. Ja,
Ja,
genau.
mega schön. Also da bin ich voll bei dir in allem. Und das ist so das, was bei mir ja drüber steht quasi, ne? Business als Verkörperung. Ich folge diesem, ne? Diesen Eingebungen, was auch immer. Ich weiß, ich muss ausführen, ich muss handeln und übe nicht zu rechnen dabei. Und zugleich gibt es natürlich die Unternehmerin, die sagt, also hier, ne, da sind Kosten, die Kosten sind da und eben dieses Gottvertrauen zu entwickeln, dass es sich immer fügen wird, ja. Und als du gesagt hast, vor 2 Wochen, ja, ging es los jetzt mit diesem Raum. Ich weiß nicht mehr, ob es genau 2 Wochen waren, aber ich habe exakt dasselbe erlebt mit der blauen Rose. Wirklich exakt dasselbe. Und ungefähr vor 2 Wochen, vielleicht ein paar Tage mehr, habe ich den ersten Impuls rausgesendet an die Frauen, die schon ganz nah sind bei mir, weil ich gesagt habe, das sind die, die ich im Grunde als erstes da möchte, weil es jetzt eben so einen, zum ersten Mal einen Dreierraum damit gibt. Bisher gab es die ja nur 1:1 und jetzt gibt es das erste Mal Gruppe, auch mit Retreat in Gruppe, ja. Und genau das, ich hatte keine Ahnung. Will das überhaupt jemand? Weil bisher gab es das eben nur 1:1 und das einfach rausgeben, schauen, was passiert und konsequent nur dem folgen, dieser inneren Bewegung, die wirklich da ist, ohne rumzuhirnen, was könnte ich denn heute schreiben, was muss ich heute, ne? Auch diese Sprüche, die wir ja kennen, sich hinzusetzen und zu fragen, was müssen Sie heute wissen, damit Sie buchen können und so, das ist alles erschmarrn, ja. Alles weglassen, nur dieser inneren Bewegung folgen. Und das ist eine andere Art, Business zu machen, ganz klar. Und für mich eben sehr verbunden. Einerseits mit dem Göttlichen, mit diesem 13. Element, das permanent hier arbeitet. Und andererseits auch mit Erde einfach, ja, mit diesen Impulsen, die da kommen, ja.
Total. Ja. Und dann wird es auch leicht. Also das ist einfach
Ja.
meine Erfahrung.
Ja.
Dann ist es nicht mehr anstrengend. Das
Ja,
war jetzt mit
genau.
diesem Online-Raum, es war null Anstrengung. Es war
Ja.
ein, ich habe das gemacht, was gerade da war und habe gesagt, also ja, ich bin Kanal. Ich mache, was ihr sagt, so ungefähr.
Genau.
Was einfach, ich folge der Stimmigkeit, was in mir da ist und ich mache kein bisschen mehr. Nicht ein kurzer Gedanke von, jetzt könnte ich ja noch was posten, weil fängt da schon in 2 Tagen an. Nein, gar
Ja,
nicht.
ja.
Wenn in mir nicht der Impuls da war, habe ich es nicht gemacht.
Ja, ganz genau.
Wirklich in diesen 5 Tagen, wo es sich dann einfach gewoben hat, wie sich es weben wollte.
Ja, und das ist so stark. Ne? Das ist genau das. Das ist ein Entkoppeln wirklich von allem und vom System auch, das wir ja auch leben in unserer Szene. Laura.
Ja.
Mega, mega schön. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine Frage habe, aber ich glaube, wir haben einen schönen Strom hier gewoben. Für alle, da ist wahnsinnig viel drin. Das ist was zum mehrmals anhören, sage ich gleich so allen, die zuhören hier. Bitte nochmal von vorne jetzt. Wo finden die Menschen dich, die jetzt, also du hast mir die Links ja schon geschickt, wir packen sie drunter, aber sag einfach kurz, was ist die Anlaufstelle?
Genau, also primär meine Website mal und dann, also meine Hauptkanäle sind Instagram und Telegram. Facebook läuft so mit, da habe ich schon immer mal überlegt, ob ich es auch rausgehe. Genau, aber ja, primär ist es eben der Telegram-Kanal und Instagram und auf der Website sind alle meine Veranstaltungen und so weiter immer laufend aktualisiert. Ja.
Mega schön.
Und ansonsten, also wo, also ich bin hier in Amberg, aber meine Seminare, also jetzt in Präsenz, eigentlich in ganz Süddeutschland und jetzt am Odilenberg auch wieder im September, genau, also an Präsenzseminaren.
Super schön. Wow, gut. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich habe. Weißt du, was ich mir wünsche? Zum Abschluss. Dass du das Gebet vorliest auf deiner Website. Dass wir die
Oh,
Katara jetzt hier nochmal reinbringen.
das ist so eine schöne Idee. Das kann
Ja,
ich machen.
magst du das machen? Das.
Moment. Moment. Klicke ich schnell her. Eigentlich kann ich es auswendig, aber
Ja, just to
ich
be
jetzt nicht bei
correct.
Hedda hier. Gut, genau. Also ein Katara-Gebet, das während meiner Reise zu mir kam. Das hat mir eine liebe Kollegin geschickt und ja, ich liebe es. Es ist immer irgendwie da bei mir und deswegen ist es auch auf meiner Website. Gut, ich lese es vor, okay? Gut, also. Ich bin der Springquell des Lebens. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Universum. Ich bin alles Sein. Ich bin der Geist der Liebe, tief, bedingungslos und für immer. Mein Geschenk an das mich umgebende Licht ist der Funke des Lebens. Ich trage ihn frei, großzügig, in der Reinheit der Seele. Und so soll es immer und immer sein.
Da gibt es nichts mehr, einfach.